Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute zum Thema Strommarktdesign. Wir wollen uns mal anschauen, wie funktioniert eigentlich der deutsche und der europäische Strommarkt und wie muss er sich eigentlich verändern, damit er sich an die neuen Bedingungen im Zuge der Energiewende anpassen kann. Also wie können wir unseren Strommarkt smarter machen, wenn wir mehr Photovoltaik und Windenergie integrieren, mehr Speicher haben, müssen wir auch die Preisgestaltung, Angebot und Nachfrage anpassen an ein Smart Grid, an ein intelligentes, modernes Stromsystem. Und das werden wir uns heute in dieser Folge mal etwas genauer anschauen, wie das funktionieren kann und funktionieren müsste. Steigen wir also ein. Und zwar, ja, wie funktioniert der Strommarkt heute eigentlich? Also was ist da die Bedingung? Vielleicht da zum Einstieg ein paar Grundlagen. Strom ist ja ein etwas komisches Gut, denn wir können Strom, anders als andere Güter, ja nicht einfach zwischenlagern, sondern wir müssen Erzeugung und Verbrauch aufeinander abstimmen. Wir haben die Vorgabe, dass wir 50 Hertz Wechselstrom im Stromnetz haben müssen. Die Netzbetreiber, da gibt es halt verschiedene Ebenen, die großen vier da in Deutschland, das sind die Übertragungsnetzbetreiber, und darunter dann in den Spannungsebenen die Verteilnetzbetreiber. Da haben wir in Deutschland über 800 mittlerweile über ganz Deutschland verteilt, und die gemeinsam sind unterschiedlich auf unterschiedlichen Ebenen verantwortlich dafür, dass das Stromnetz stabil ist, dass die Frequenz gehalten wird, die 50 Hertz, weil sonst auch die Maschinen, die Geräte nicht funktionieren können. Da gehören aber noch mehr Dienstleistungen, Systemdienstleistungen heißen die dazu, die eingehalten werden müssen. Die Spannung muss passen. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, wenn es zu Störungen kommt. Und das alles muss natürlich auch bezahlt werden. Das ist halt die Voraussetzung oder die Vorgabe, die wir an der Stelle haben. Das 50 Hertz, wie gesagt, ist die Voraussetzung. Gibt es da Abweichungen von, dann greifen die Netzbetreiber in den Betrieb ein, auf unterschiedlichen Arten. Wenn wir zu viel elektrische Energie im Netz haben oder mehr reinstecken, als wir rausziehen, dann würde die Frequenz steigen. Das kann man relativ leicht abfedern, indem man halt die Einspeiseleistung reduziert bei den Kraftwerken. Das geht natürlich dann auch bei den regenerativen Systemen, Wind und Photovoltaik. Umgekehrt wird es etwas schwieriger, wenn wir zu wenig elektrische Energie im Netz haben, vielleicht zum Bedarf und zum Verbrauch, dann sinkt die Netzfrequenz, und dann müssen natürlich Maßnahmen ergriffen werden, um wieder mehr Leistung einzuspeisen. Das geht bei den Erneuerbaren in dem Moment natürlich nicht, weil wir die PV-Anlage nicht höher fahren können, als die Sonne gerade ihre Strahlungsleistung bereitstellt, bei der Windenergie genauso. Ja, und so haben wir das Zusammenspiel im Stromnetz. Das wird permanent kontrolliert, überwacht von den Netzbetreibern. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann man denn damit eigentlich Geld verdienen? Denn wir alle als Privatpersonen zahlen unseren Strom vom Energieversorger, den kann man sich seit mittlerweile schon vielen Jahren frei aussuchen. Das heißt, es muss ja gar nicht der lokale Energieversorger sein, sondern im Zuge der Liberalisierung des Energiemarkts in der Europäischen Union hat man auch Erzeugung und die Verteilung der elektrischen Energie voneinander getrennt. Wir haben also die Erzeugungseinheiten, die damit Geld verdienen, und wir haben dann die Einheiten, die die Energie verteilen. Wir haben einen Preis, einen Jahrespreis. Das heißt also, jeder von uns hat einen Vertrag mit einem Energieversorger, wenn der mal vom Markt verschwinden sollte. Das hatten wir jetzt ja vor allem im letzten Jahr während der Energiekrise. Das ist, oder wir haben glaube ich schon fast 2 Jahre her, dass dort einige Anbieter ihren Geschäftsbetrieb nicht aufrechterhalten konnten. Dann fällt man immer zurück in eine Grundversorgung. Das übernimmt dann immer das lokale Stadtwerk oder der lokale Energieversorger, der aber dafür relativ viel Geld sehen will. Also es ist jetzt für den nicht ganz so einfach, plötzlich eine große Zahl neuer Kunden zu beliefern. Denn die Energieversorger kaufen Energie ein auf dem Strommarkt. Da gibt es verschiedene Arten des Strommarktes, die gucken wir uns dann gleich mal etwas genauer an. Und wenn mehr Energie verkauft wird, als eingekauft wurde, ne, ähnlich wie man das jetzt bei Äpfeln oder Eiern oder sowas, wenn man es mal vergleichen wollte, hat, ja gut, dann muss ich halt nochmal nachkaufen. Und das passiert permanent auf verschiedenen Zeithorizonten. Der deutsche Strommarkt oder der europäische Strommarkt teilt sich auf in mehrere Teilmärkte. Wir haben einmal den Langfristmarkt, das ist das Termingeschäft oder die Futures, wie sie dann im Fachjargon heißen. Da wird elektrische Energie für die nächsten Monate oder sogar Jahre im Voraus eingekauft. Das heißt also, ich kann als Energieversorger heute schon sagen, boah, ich weiß ziemlich sicher, ich habe so eine Kundschaft, ich kenne mein Portfolio an vielleicht Industrieunternehmen, die mal bei mir sind, denen muss ich Energie bereitstellen. Ich kaufe schon mal für in 5 Jahren 10 Gigawattstunden Energie ein von Energieversorgern, die also die Energie bereitstellen oder erzeugen. Und dafür, da schließe ich halt einen Kaufvertrag ab, das wird an der Börse gehandelt. Da gibt es verschiedene Preise, die man da aufrufen kann. Tatsächlich sind das die günstigsten Preise, die man hat. Also man kann heute schon Strom kaufen für das Jahr 2030 oder 2033. Da sind wir im deutschen Markt ungefähr bei zwischen 60 und 70 Euro pro Megawattstunde oder wenn man es umrechnet, 6 bis 7 Cent die Kilowattstunde. Das heißt, ich kann heute schon sagen, ich weiß, ich habe das Kontingent, das kaufe ich mir heute schon mal ein für 6,5 bis 7 Cent pro Kilowattstunde. Dann bin ich schon mal safe. Zweiter Bereich ist dann der kurzfristige Markt. Das sind dann, das ist der Day-Ahead-Markt und der Intraday-Markt. Das heißt, ich kann dort als Energieversorger heute für morgen einkaufen und heute für die nächsten Stunden einkaufen. Das heißt, der Zeithorizont ist einmal 24 Stunden im Voraus und einmal wenige Stunden bis Minuten oder 15 Minuten im Voraus. Denn ich muss halt meinen sogenannten Bilanzkreis immer ausgleichen. Das heißt, ich muss immer, ich weiß, wie viel Verbrauch ich habe. Das heißt, die entsprechende Energiemenge muss ich auch bereitstellen. Gibt es da Abweichungen von? Also fehlen mir in meinem Versorgungsgebiet oder in meinem Bilanzkreis 10 Megawattstunden, dann müssen die ja trotzdem irgendwo herkommen, denn die Versorgung muss ja sichergestellt werden. Da kümmern sich dann die übergeordneten Netzbetreiber drum und das müsste ja im Zweifel diesen Ausgleich meines Bilanzkreises muss ich dann entsprechend bezahlen. Dieser Day-Ahead-Markt und Intraday-Markt, die funktionieren im Prinzip so ähnlich wie auch eine Aktienbörse. Also wir haben Anbieter und Nachfrager, die Gebote abgeben für jede Stunde des kommenden Tages. Warum ist das halt auf diese Day-Ahead-Basis? Weil ich für die nächsten 24 Stunden recht gut prognostizieren kann, wie viel Strom werden meine Windanlagen und wie viel Strom werden meine Photovoltaikanlagen produzieren. Beim Kernkraftwerk und Kohlekraftwerk weiß ich es vermeintlich sehr genau. Auch da, wenn man sich die Daten mal anguckt, stellt man fest, es gibt bei den Kraftwerken auch da regelmäßig Abweichungen von der prognostizierten Leistung durch technische Störungen etc. Also ist es nicht so, dass ich bei einem Kernkraftwerk für die nächsten 24 Monate für jede Stunde sagen kann, so das ist genau die Energie, die das Ding produziert, sondern auch da gibt es Störungen, Ausfälle, Abweichungen vom Regelbetrieb, sodass es da tatsächlich jetzt nicht ganz so variabel und wetterabhängig wie natürlich bei PV und Wind, aber dennoch auch zu Abweichungen kommen kann. Das ist beim Kohle- und beim Gaskraftwerk genauso. Das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also, Day-Ahead-Markt ist, ich mache das für 24 Stunden in die Zukunft, weil ich dann weiß, wie viel meine Photovoltaikanlagen, die ich als Energieversorger im Portfolio habe, wie viel die produzieren. Bei den Windenergieanlagen das Gleiche. Und dann habe ich halt schon so eine Feinabstimmung, weil ich durch meinen Terminmarkt weiß, so viel habe ich bereitgestellt, mir fehlt noch was, was ich nicht selber produzieren kann, dann kaufe ich es zu oder ich habe Überschuss, ich biete es auf dem Day-Ahead-Markt an. Der Intraday-Markt im Prinzip genauso, nur halt ein kürzerer Zeithorizont. Da geht es halt um die Flexibilität und den Ausgleich von kurzfristigeren Schwankungen innerhalb der nächsten Stunde oder nächsten Stunden, um das dann abzubauen. Federn. Und das dritte, oder nee, nicht das dritte, sondern der vierte Markt ist der Regelenergiemarkt. Das ist das, was zur Stabilisierung des Stromnetzes genutzt wird. Und zwar haben wir da auch wieder verschiedene Ebenen, drei Stück, nämlich die Primärregelleistung, die Sekundärregelleistung und die Minutenreserve, die innerhalb von den, wie die Namen schon sagen, halt immer von wenigen Sekunden bis Minuten dann bereitgestellt werden, um das Netz dann kurzfristig zu stabilisieren, geht insbesondere natürlich darum, bei unvorhergesehenen Ereignissen, Ausfällen, Netzstörungen oder Ausfällen von Teilnetzen, wenn man so ein Trafo abbrennt, das dann gegengesteuert werden kann. Der Markt funktioniert ein bisschen anders. Da wird man sogar vergütet als Anbieter, wenn man nur seine Erzeugungsleistung bereitstellt. Also die muss gar nicht zwingend abgerufen werden. Da will ich jetzt gar nicht in der Folge ins Detail gehen, wie das jetzt funktioniert. Das ist quasi eigentlich nur mal ein gesondertes Thema. Aber grundsätzlich ist es so, dass man allein für die Bereitstellung, auch das ist angebotet, über so ein Bieterverfahren wird das gemacht, dass dort allein für das Anbieten der Kapazitäten Geld bezahlt wird. Wenn die Leistung dann tatsächlich abgerufen wird, gibt es nochmal Geld. Aber allein die Bereitstellung wird schon vergütet. Also beispielsweise, wenn ich ein großer Industriebetrieb bin und sage, also wenn im Notfall ihr mich vom Netz trennen müsstet, um das Netz zu stabilisieren, kann ich dort meine Leistung, die ihr wegnehmen könnt aus dem Netz, könnt ihr nutzen. Liebe Netzbetreiber, das möchte ich aber vergütet haben, weil ich das natürlich irgendwie in meinem Produktionsprozess berücksichtigen muss. Also das und das gibt dann für drei Ebenen die Primärregelleistung. Das ist das, was in den Kraftwerken selber passiert, also insbesondere jetzt in den fossilen Kraftwerken. Das muss im Sekunden, auf Sekundenebene muss diese Primärregelleistung bereitgestellt werden. Das machen die großen Kraftwerke darüber, dass sie gar nicht auf 100% fahren, sondern ich sag mal auf 95% und dann die Turbine nochmal, indem man mehr Dampf durchschickt, innerhalb von einer Sekunde mehr Leistung bereitstellen kann, wenn man das Netz durch eine höhere Einspeiseleistung stabilisieren kann. Das, wie gesagt, wird dann nochmal gesondert vergütet, auch ein Angebotsverfahren, was dort genutzt wird. Also man unterscheidet da dann auch noch den Leistungspreis, also das ist einmal die Bereitstellung der Kapazität, unabhängig davon, ob sie jetzt halt genutzt wird oder nicht. Und dann haben wir noch den Arbeitspreis. Der wird dann vergütet, wenn dann entsprechend Energie bereitgestellt wird für die Aktivierung. Also das sind dann unterschiedliche Verfahren, die man dort hat. Die Preise sind sehr, sehr variabel bei diesem Regelenergiemarkt. Das macht auch die Prognose, wie wird sich so ein Regelenergiemarkt in den nächsten 2 oder 5 Jahren entwickeln, so schwierig. Da ändern sich auch noch immer die Regularien. Ist also gar nicht so einfach, dort zu sagen, ja, wo liegen denn die Preise in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, weil da einfach so große Ereignisse wie jetzt im Moment halt die Energiekrise verursacht durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine natürlich zu grundlegenden Verwerfungen führt in der Energieversorgung, jetzt insbesondere natürlich in Deutschland. So, also das sind jetzt die Märkte. Jetzt haben wir mal das Problem, dass wir mittlerweile einen verstärkten Einsatz der Erneuerbaren schon haben im deutschen oder im europäischen Stromnetz, aber jetzt erstmal insbesondere im deutschen Stromnetz. Und die produzieren halt anders als die regelbaren fossilen Kraftwerke dann, wenn das Wetter das will und nicht, wenn wir es brauchen. Das ist halt auch so der große Kritikpunkt. Da wird ja ganz gerne dann immer so despektierlich betitelt mit dem Flatterstrom. Das ist natürlich Quatsch. Also mit Flatterstrom will man ja so ein bisschen suggerieren mit dem Begriff, ja gut, ich weiß heute nicht, was in 10 Minuten, was da für Strom rauskommt. Das ist natürlich Quatsch. Ich kann mit einer sehr, sehr hohen Güte sagen, wie viel Strom werde ich in meinem Netzgebiet durch PV und Wind erzeugen in den nächsten Minuten, Stunden. Das hat eine Genauigkeit von, oder Ungenauigkeit so rum, ein Fehler von wenigen Prozent. Also das kann ich sehr genau vorhersagen. Das ist nicht so, dass ich innerhalb von einer Minute von voller Leistung auf Nullleistung runtergehe und damit habe ich nicht gerechnet. Das gibt es so natürlich nicht. Deswegen ist dieser Begriff bewusst natürlich gewählt, um das so ein bisschen diese Wind- und die Photovoltaikanlagen schlecht zu machen oder unberechenbar zu machen für einen Einsatz. Das ist aber natürlich Quatsch. Wir sehen ja, wir haben eine hohe Versorgungsqualität. Es geht. Aber es ist aufwendig, kommen wir gleich noch zu. So, aber wir haben halt das Problem, dass Erzeugung und Verbrauch nicht mehr übereinander passen, denn wir haben halt so ein Standardverbrauchsprofil in Deutschland als Industrienation. Das ergibt sich halt aus den Lastprofilen, die wir kennen, schon seit vielen, vielen Jahren und haben so eine typische Lastkurve. Die ist halt nachts niedrig und dann geht dann vormittags die Stromlast rauf bis zu einem Maximum. Fällt dann ihr Maximum typischerweise so um die Mittagszeit, fällt dann leicht ab, stabilisiert sich gegen Abend wieder und fällt dann in den Abendstunden, ich sag mal so ab 20 Uhr, relativ steil ab, sodass wir ja normalerweise, wenn man sich jetzt mal diese Kurven anguckt, da gibt es ja verschiedene Internetseiten, die das präsentieren. Also ich empfehle ja immer die Seite Energy Charts vom Fraunhofer ISE, vom Kollegen Burger, der die Daten, also die öffentlich zugänglichen Daten sehr gut bereitstellt. Die Bundesnetzagentur hat die Daten auch. Da sind sie nicht ganz so schön aufbereitet, aber dennoch sehr gut. Und man sieht halt, wie gesagt, so zwei Hügel in der Stromlast, nämlich vormittags so gegen 11 Uhr haben wir so das erste Maximum und dann an einem Werktag, das ist wichtig, und dann nochmal am späteren Abend, das ist dann so gegen 5, zwischen 5 und 6 und dann halt in der Nacht geht es dann halt runter. Nochmal so das Minimum haben wir so ungefähr um 3 Uhr morgens. Und wir liegen in Deutschland, jetzt, das hängt natürlich auch wieder ab von der Jahreszeit, weil wir im Winter natürlich dann auch noch Heizbedarf haben, der teilweise über den Strom gedeckt wird, wir brauchen mehr Beleuchtung. Also der niedrigste Leistungsbedarf in Deutschland liegt so ungefähr bei 40 Megawatt und die Spitzenleistung, die wir bereitstellen müssen im Sommer oder im Frühling sind wir so ungefähr bei 65 bis 70 Gigawatt. Das kann raufgehen bis 80. Also wir haben auch schon Phasen gehabt, da brauchten wir dann tatsächlich 80 Gigawatt, aber ich sag mal so zwischen 40 und 70 spielt sich die Musik ab. Am Wochenende ist etwas niedriger, weil da die Industriebetriebe nicht alle produzieren. Da rutschen wir dann also von 40 auf 60 Gigawatt. Also diese Leistung, das ist dann deswegen die Beschreibung jetzt, die muss bereitgestellt werden. Und das lässt sich halt nicht so gut steuern. So, und dann das Zweite. Und jetzt kommen wir halt wieder zurück zum Strommarkt. Das war jetzt quasi der Vorlauf. Jetzt haben wir halt das Problem, wir zahlen einen Preis. Als Kunden. Große Nutzer, also Industrieunternehmen, die bezahlen, also die kaufen ihre Energie auch an der Strombörse ein, nämlich die können ja sagen, habe ich ja gerade erklärt, ich brauche so viel Energie, die kaufe ich mir lieber an der Strombörse kurzfristig ein und gar nicht am Langfristmarkt, weil ich damit halt sehr viel Geld sparen kann. So, aber da haben wir jetzt das Problem, wir haben in Deutschland einen einheitlichen Strompreis. Andere Länder sind da anders aufgestellt, also Schweden zum Beispiel, die haben mehrere Strompreiszonen, das haben wir tatsächlich nicht. Und das führt halt dazu, dass wir in Deutschland, im Norden des Deutschlands haben wir die ganzen Windenergieanlagen und das ist eigentlich die entscheidende Energieerzeugungseinheit, die stehen primär in Norddeutschland. Die großen Verbrauchseinheiten, also die große Industrie sitzt aber eher im südlichen Teil Deutschlands, also Frankfurter Raum, Rhein-Main-Gebiet, Stuttgart, München, also Süddeutschland, Baden-Württemberg, Bayern. Da ist eher der große Verbrauch. Da gibt es aber, wenn nur Photovoltaik, kaum Windenergie. So, was müssen wir also machen? Wir müssen also die Windenergie aus Norddeutschland nach Süden transportieren. Das ist aufwendig, das ist sehr teuer und das funktioniert halt nicht sonderlich gut. Der Strom fließt dann halt teilweise über die Nachbarländer nach Deutschland, weil unser Stromnetz das gar nicht abfangen kann. Und das führt dazu, dass wir halt relativ viel eingreifen müssen in das Netz, sogenannter Redispatch. Diese Kosten dafür, also für das Abregeln von Anlagen, das muss bezahlt werden. Das wird dann umgelegt auf die Netzentgelte. Das waren im Jahr 2022, wobei das natürlich jetzt ein extremes Jahr war, waren das 1,9 Milliarden Euro. So, das kostet natürlich richtig viel. Dazu hatten wir dann auch ein Netzreservekraftwerk im In- und Ausland aktiviert, das Vorhalten von Netzreservekraftwerken, um das Netz, das Stromnetz im Störungsfall zu stabilisieren. Auch das muss alles bezahlt werden. Wie gesagt, 22er Zahlen sind wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil absolute Sondersituation, das hat sich jetzt in 24 wieder einigermaßen gefangen, aber für 24 gibt es die Zahlen noch nicht, auch noch nicht für 23. Die Bundesnetzagentur stellt jedes Jahr den Monitoringbericht bereit. Der ist halt noch nicht aktuell verfügbar. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir einen Strompreis haben in Deutschland, der verhältnismäßig hoch ist. Das war die große Kritik, die man ja kennt. Strom ist zu so teuer, wir sind im internationalen Wettbewerb nicht wettbewerbsfähig. So, wenn wir das mal einordnen, also das, ja, ist so, wir sind nicht günstig, wir sind aber nicht die teuersten. Also auch das ist nicht ganz richtig. Man muss auch dann unterscheiden noch zwischen den Haushalts- und Industriestrompreisen. Bei den Industriestrompreisen geht es einigermaßen. Haushaltsstrompreise sind teuer. Man muss halt auch da bedenken, es gibt halt noch sehr viele, die hohe Vertragskosten haben oder Verträge mit hohen Preisen, weil die einfach bisher noch nicht gewechselt haben. Mittlerweile gibt es schon günstigere Tarife. Wenn ich jetzt heute mal bei Vergleichsportalen gucke, nach günstigen Anbietern, wenn man jetzt nicht sagt, oh, ich will den wählen mein regionales Stadtwerk aus, dann gibt es da Verträge für unter 30 Cent die Kilowattstunde. Also das hat sich mittlerweile normalisiert. Nicht vollständig wurde die Preisreduktion weitergegeben. Dennoch ist der Strompreis hoch. Wie setzt er sich zusammen? Also wir haben einmal Beschaffung, Vertrieb. Also das ist da, die sind die Kosten, die die Energieversorger selber haben zum Einkauf des Stroms. Dann gibt es noch Netzentgelte, die machen, also die Beschaffung und Vertrieb machen ungefähr, also aktuell knapp 50% des Preises aus. Das waren früher mal weniger. Da waren es nur ein Viertel des Preises. Mittlerweile ist es die Hälfte des Preises. Ja, das normalisiert sich jetzt wieder, weil sich die Strompreise an der Börse normalisieren. Wir haben die Netzentgelte, die machen ungefähr ein Viertel aus des Preises. Das war auch immer so, dass das ungefähr ein Viertel der Kosten sind Netzentgelte. Und der Rest sind dann Steuern, Abgaben und Umlagen. Das waren vor dem Ukraine-Krieg war das ungefähr die Hälfte der Kosten. Mittlerweile, weil der Grundstrompreis so hoch ist und wir dann auch entsprechende regulatorische Maßnahmen hatten, die die Bundesregierung ergriffen hat, sind wir da jetzt bei so ja, 25 bis 30% des Strompreises. Also da hat sich viel getan. Ja, insbesondere die Beschaffung ist halt explodiert seit Beginn des Ukraine-Krieges. Liegt halt daran, wie Strompreise, also diese Beschaffungspreise, gebildet werden. Das ist das sogenannte Merit-Order-Prinzip. Was besagt das? Also, wie bildet sich jetzt eigentlich ein Strommarktpreis? Und was ist da das Vorgehen? Das Vorgehen ist folgendermaßen: Ich sortiere meine Anbieter für den Strom nach den Kosten und teile das dann auf, oder? Beziehungsweise wir gucken halt, wie viel Bedarf ist da. Wir sortieren die Angebote danach, was ist am günstigsten. Das günstigste, was wir haben, ist Strom aus Solar und Wind. Also haben wir Grenzkosten null. Da muss man immer gucken, wie man das rechnet. Ganz so genau passt natürlich nicht. Aber also Wind und Photovoltaik sind tatsächlich die günstigsten Energieeinheiten, weil sie einfach mit den niedrigsten Grenzkosten ins Stromnetz einspeisen, halt auch durch das EEG bevorteiligt. Wenn diese Energie, die Photovoltaik und Wind bereitstellen, nicht ausreichen, um den Bedarf zu decken, dann kommen die nächsten Kraftwerke dazu, die günstig sind. Das sind dann, oder waren in der Vergangenheit die Kernkraftwerke, die haben wir jetzt ja mittlerweile nicht mehr. Aber das sind dann halt die Kohlekraftwerke, Steinkohle, Braunkohle, oder umgekehrt ist die Braunkohle dann die Steinkohle. Und dann am Ende, wenn auch das noch nicht ausreicht, dann brauchen wir die teuren Kraftwerke, das sind insbesondere die Gaskraftwerke. So, und das ist jetzt ein Problem, weil Gaskraftwerke dadurch halt, weil die sind halt sehr, sehr teuer, weil der Gaspreis sehr hoch war. Das war der Grund, warum die Beschaffung während des Ukraine-Krieg-Beginns so hoch waren. So, und alle Kraftwerksbetreiber bekommen den höchsten Preis, der abgerufen wird. Also wenn jetzt eine PV-Anlage für 5 Cent anbietet, die Kilowattstunde, und das Gaskraftwerk für 15, und wir müssen halt einen Teil der Gaskraftwerke nutzen zu 15 Cent, da gibt es Anbieter, die machen 15, andere Anbieter bei Gaskraftwerken, die sagen, oh, ich brauche aber 16, dann werden nur die Kraftwerke mit den 15 Cent abgerufen. Das reicht dann aus, um den Bedarf zu decken. Aber alle Kraftwerke bekommen 15 Cent, auch die Photovoltaikanlagen, die eigentlich sagen, mir reichen 5. Also da kann man schon gut Geld mit verdienen. Aber das macht natürlich das alles teuer, weil, naja gut, der Preis des teuersten Kraftwerks regelt den Marktpreis. Ich kann sagen, das ist ein komischer Markt, aber tatsächlich so funktionieren Märkte. Also das ist jetzt im Supermarkt, sagen wir auch, alle den gleichen Preis für die Äpfel. Und der eine Bauer kann die Äpfel vielleicht für, ich weiß nicht, günstiger anbieten als der andere Bauer. Und damit hat er natürlich eine höhere Marge, weil er bessere Produktionsmethoden hat, besseren Dünger verwendet hat, was auch immer. Also das heißt, wir bezahlen im Supermarkt einen Preis für den Apfel. Die Herstellungskosten waren natürlich niedriger als der Verkaufspreis. Da ist halt die Gewinnmarge drauf, Steuern etc. Und auch das ist das Gleiche beim Strommarkt wie beim Gütermarkt. Naja, nur was ist das Problem beim Strom im Vergleich zum Gütermarkt? Den Strom können wir halt nicht zwischenlagern. Die Äpfel kann ich mal in den Kühlhaus packen. Da kann ich halt auch noch mit spielen. Ich muss die zwar transportieren, kann dann den LKW noch als Speicher verwenden. Aber das ist mein Vorteil. Ich kann das Gut Apfel zwischenlagern. Beim Strom nicht. Beim Strom habe ich immer einen instantaten Verbrauch. Das wäre so, als ob der Apfel, wenn ich ihn vom Baum pflücke, sofort verzehrt werden müsste. Und ich ihn nicht noch zwischenlagern kann. Was natürlich passiert. Und das ist halt der Unterschied. Ansonsten die Preisbildung ist eigentlich, dieses Merit-Order-Prinzip ist eigentlich überall das Gleiche. So, und was passiert jetzt? Wo geht die Reise jetzt hin? Naja, dadurch, dass wir jetzt immer mehr Photovoltaik und immer mehr Wind bekommen, hängen wir halt immer stärker von den Wetterbedingungen ab. Und die Photovoltaik produziert logischerweise nun mal zwangsläufig mittags. Das heißt, wir bekommen einen immer größer werdenden Stromproduktionspeak mittags. An sich gut, weil wir auch mittags den höchsten Verbrauch haben. Aber wenn wir halt doppelt so viel Photovoltaik haben, die alle einspeisen, dann haben wir plötzlich doppelt so viel Leistung, ohne dass wir den Verbrauch angepasst haben. Der steigt jetzt ja auch nicht entsprechend schnell an. Klar, durch Wärmepumpen, durch Elektroautos wird sich das verändern. Aber das Lastprofil verändert sich kaum. Aber das Produktionsprofil verändert sich durch den Zubau von Photovoltaik und Wind. Das heißt also, mittags habe ich ein Überangebot von Strom. Was heißt das? Der Preis geht in den Keller. Das kann man natürlich auch beobachten auf den am Strommarkt. Also tatsächlich ist es so, mittags ganz oft geht der Preis in den Keller und dann erst in den späten Nachmittagsstunden geht er dann wieder rauf. Weiteres Problem ist, wenn wir viel Windenergie im Strom haben, gleiches Problem. Auch da haben wir dann teilweise negative Preise. Das heißt also, man bekommt Geld dafür, den Strom zu verbrauchen. Ja, und was müssen wir jetzt tun? Was ist jetzt das Ziel? Wie können wir den Strommarkt jetzt verändern? Denn das ist ja da eigentlich das Ziel. Also bisher, das war also nur Strommarktgrundlagen oder Netzgrundlagen. Wie kann denn jetzt der Strommarkt der Zukunft aussehen? Und da gibt es zwei Wege. A, eine Flexibilisierung des Verbrauchs. Das heißt also, weil das ist auch nichts Neues, wir müssen den Stromverbrauch verschieben im gewissen Rahmen. Und das Zweite ist, wir brauchen flexible Stromtarife. Und wir müssen in der Lage sein, das auch zu messen. Denn im Moment, große Verbraucher, die haben die Möglichkeit, oder die müssen intelligente Stromzähler haben, die also im 15-Minuten-Takt den Energieverbrauch messen. Die wissen sehr genau, also große Industriebetriebe wissen sehr genau, wie der Stromverbrauch ist. Bei Privatkunden ist das nicht so. Und da ist Deutschland tatsächlich ganz hinten her. Also wenn man sich mal anguckt, die Verteilung dieser Smart Meter, also Frankreich, Spanien, Skandinavien, Italien, die haben fast, also haben Durchsetzung von 90-100% von intelligenten Stromzählern. Niederlande auch, Dänemark auch. Wer weit hinterherhängt, sind Deutschland, Tschechien, Polen, Belgien, also Deutschland. Die sind alle hinten. In Deutschland ist wirklich Schlusslicht in dem Bereich. Das heißt also, wir können im Moment gar keine flexiblen Stromtarife anbieten, weil es gar kein Abrechnungs- und Messsystem dafür gibt. Denn was muss das Ziel sein? Das Ziel muss es ja künftig sein, dann den Strom zu verbrauchen, wenn die Erneuerbaren ihn zu einem günstigen Preis anbieten können. Also wenn jetzt mittags viel Sonne scheint, sollten wir alle unsere Elektroautos laden und nicht erst abends, wenn alle nach Hause kommen und die Sonne nicht mehr scheint, sondern das müsste man verschieben. Und zwar so stark, denn wenn wir immer mehr Elektroautos haben, haben wir einen immer größeren Bedarf und der sollte halt nicht dann in den Abend rutschen. Das packt das Stromnetz auch nicht mehr. Das gibt dann wieder Einschränkungen. Oder es wird teurer. Das heißt, wir müssen sagen, pass mal auf, mittags, wenn du mittags dein Elektroauto lädst, dann kriegst du dafür 5 Cent den Strom, willst du aber erst abends machen, wenn du nach der Arbeit nach Hause kommst, dann kostet das 5 Cent statt 50 Cent. Und dann muss man sich halt sagen, leiste ich mir diesen Luxus oder bin ich smart, ne, deswegen halt Smart Grid, bin ich einigermaßen schlau und nutze flexible Tarife auf. Also, wir müssen eine Flexibilisierung schaffen, wir müssen es schaffen, den Verbrauch zu verlagern. Man beobachtet das jetzt schon bei der Industrie. Also die passt sich daran an, langsam, aber doch stetig. Also ist auch nichts, was man jetzt von heute auf morgen umstellen kann in einem Produktionsunternehmen. Aber die merken auch, jetzt ist es gerade günstig. Ich bin ein stromintensives Unternehmen. Dann kaufe ich den Strom nicht nur günstig ein, sondern ich gucke auch, dass ich meine Produktion so verlagere, wenn ich da in der Lage bin, Prozesse anzupassen oder zu planen für die nächsten 24 Stunden. Und das kann man machen, man muss natürlich dann intern seine Abläufe verändern, aber das geht. Also man muss auf die Schwankung von Erzeugung und Verbrauch reagieren. Und dann, wenn der Strom mal teuer ist, insbesondere halt wegen der Dunkelflauten, also im Winter, wenn wenig Wind weht, dann wird der Strom halt teuer, weil wir ihn dann aus den fossilen Kraftwerken oder perspektivisch dann aus Verbrennungskraftwerken, also von den Gaskraftwerken auf Wasserstoffbasis dann nutzen. Das wird dann entscheidend. Das Zweite ist halt, dass wir dann auch die Verteilnetze entlasten können, wenn wir diese Verbrauchskurven entsprechend anpassen können. Also entscheidend ist es halt die Lastverschiebung an den Extremen, also gar nicht in dem mittleren Bereich, sondern extrem hohe Einspeisung und hohe Ausspeisung. Da müssen wir natürlich ran. Das haben wir aber bisher quasi nicht. Also wir müssen einen Weg finden, Flexibilisierung der Strompreise. Zweiter Aspekt ist, wir brauchen einen Marktanreiz, damit wir nicht in Norddeutschland nur Wind haben und in Süddeutschland die Photovoltaik, aber in Süddeutschland auch noch die Verbraucher haben. Denn das Entscheidende ist die Windenergie. Und da ist jetzt dann ein Vorschlag oder eine Idee, Deutschland aufzuteilen in mehrere Preiszonen, also zumindest mal in zwei Preiszonen, nämlich Nord und Süd. Die Linie bei der Teilung geht ungefähr, also die Grenze zwischen Nord- und Süddeutschland ist irgendwo zwischen ja, Nordrhein-Westfalen ist noch Nord, der nördliche Teil, Rheinland-Pfalz, Hessen wäre dann schon der südliche Teil. Und so zieht sie einmal quer rüber. Also Bayern, Baden-Württemberg, klar, südlicher Teil, Thüringen, Süden. Und dann geht es dann, ja, ich sag mal, irgendwo bei Brandenburg ist dann so die Grenze, wo dann Nord und Süd sich aufteilen. Das hat oder hätte zur Folge, dass, wenn wir die Deutschland, sagen wir, jetzt in zwei Zonen aufteilen würden, dass im Norden wir andere Preise hätten als im Süden. Und zwar wären sie im Norden niedriger, weil wir natürlich über diesen Merit-Order-Effekt im Norden viel günstige Windenergie haben, also mit niedrigen Grenzkosten. Das heißt, da kann der Strom günstiger angeboten werden als im Süden, wo die Windenergie nicht ist, sondern erst hin transportiert werden muss. Da kommen so Netzentgelte dazu. Damit habe ich zwei Marktanreizsysteme. Und das ist ja das, was auch Christian Kamlott immer sagt. Wir brauchen einen Markt, der regelt. Wir müssen nur die Spielregeln richtig definieren. Und aus energieökonomischer Sicht wäre also diese Aufteilung in mindestens mal zwei Preiszonen deswegen intelligent, weil ich dann zwei Anreize habe. Einmal, wenn im Norden der Strom günstig ist, locke ich Industrie an, die dort eher im Norden Deutschlands Investitionen tätigt. Das heißt, ich verteile die Industriestandorte besser. Klar, jetzt kann so ein BMW oder Mercedes nicht sagen, wir verlegen unsere Produktion aus Baden-Württemberg oder Bayern mal eben schnell nach Niedersachsen. Da sitzt ja dann Volkswagen. Aber die können sagen, gut, dann gehen wir nach Mecklenburg-Vorpommern, da ist viel Platz, da ist Fläche günstig und ich habe viel Windenergie. Perfekte Bedingungen, weil alle sagen, oh, Energie ist so teuer, gehe ich dahin, wo die Energie günstig ist, ins Ausland oder ich verlagere es innerhalb von Deutschland. Klar, jetzt kann BMW nicht sagen, wir machen es mal eben schnell, aber man hat es gesehen, die Produktionsstätte Grünheide von Tesla in Brandenburg, das ging relativ schnell, klar, mit Genehmigungen hin und her. Aber warum hat sich Tesla da angesiedelt? Klar, es gab Unterstützung von staatlicher Seite, aber die Bedingungen waren halt gut, unter anderem halt auch die allgemeinen energetischen Rahmenbedingungen. Aber der Vorteil, der einen weiteren Pluspunkt gewesen wäre, nämlich günstige Energiekosten im Norden eher als im Süden, haben wir nicht. So, das ist der erste Vorteil. Wir kriegen ein Anreizsystem für Unternehmen, sich dann eher in energiegünstigeren Regionen anzusiedeln und damit halt eine Anpassung von Angebot und Nachfrage zu erreichen. Denn wenn der Preis günstig ist, habe ich ein Überangebot. Gleichzeitig rege ich dann aber im südlichen Teil Deutschland auch an, den Ausbau der Erneuerbaren voranzubringen, nämlich vor allen Dingen Windenergie. Da gibt es ja große Widerstände, insbesondere in Bayern. Aber es ist halt nun mal eine sehr günstige Energiequelle. Jetzt die Diskussion zur Kernenergie führen wir an der Stelle gar nicht, denn bis ein neues Kernkraftwerk in Süddeutschland stünde, braucht es 10 Jahre. Die Ertüchtigung der alten Dinger dauert auch viele Jahre. Wir haben die Abhängigkeit von Uran. Also das ist keine günstige Energiequelle. Es ist nicht die günstigste. Sie ist günstiger sicherlich als ein Gaskraftwerk zu betreiben, aber es ist nicht die günstigste Energiequelle, auch wenn sie klimaneutral ist. Sondern Anregungen, wir investieren in Windenergie im Süden Deutschlands. Das ist auch attraktiv, sicherlich nicht so attraktiv wie in Norddeutschland, aber die Verbindung Windenergie mit Photovoltaik, perfekte Kombination. Und was auch dann mittelfristig interessant wird, und wir beobachten jetzt schon die ersten Pilotprojekte, dass große Batteriespeicher installiert werden oder dass Investitionen getätigt werden, weil auch das wirtschaftlich attraktiv ist. Überschussstrom aus Windparks oder Photovoltaikparks in Batteriespeichern, großen Speichern zwischenzuspeichern und dann zu hohen oder in hohen Preissituationen dann am Markt zu verkaufen. Im Moment funktioniert das nicht. Im Moment haben wir da auch ein falsches Anreizsystem, denn wenn der Strom günstig ist, ist es jetzt nicht so, dass die Energie dann eingespeist wird in der Batterie und zwischengespeichert wird. Also die Batterien werden im Moment marktseitig falsch getriggert. Die unterstützen nämlich eigentlich genau machen auch einen Fehlanreiz, dass wenn ich jetzt Betreiber bin von einem Batteriespeicher, verkaufe ich meinen Strom, wenn er gerade teuer ist. Also ich nutze nicht die Windenergie, um es zwischenzuspeichern, sondern es ist günstiger, die Windenergie einfach abzuschalten, als sie zwischenzuspeichern. Auch da brauchen wir andere Marktanreizsysteme, um zu sagen, dass die Windenergie, wenn wir einen Überschuss haben, in den Speicher fließen. Naja, das ist halt, auch das wird kommen, das werden wir beobachten. Wir sehen das im Moment bereits in Kalifornien. Die haben relativ schnell und viel ausgebaut im Bereich Photovoltaik, also an sich in den Erneuerbaren. Und in der Vergangenheit war es halt so, in den Abendstunden, wenn die Photovoltaik dann wegbricht oder die Sonne untergeht, aber wir noch hohen Bedarf haben, wie wird der gedeckt? Typischerweise durch Gaskraftwerke, das sehen wir in Deutschland zum Beispiel. Das macht den Strompreis halt teuer in den Abendstunden oder in den späten Nachmittags, frühen Abendstunden. In Kalifornien hat man jetzt sehr stark in Batteriespeicher investiert, dass die Batteriespeicher die Gaskraftwerke ersetzen, weil die Batteriespeicher niedrige Grenzkosten haben als Gaskraftwerke. Und das ist halt genau der richtige Weg. Wir müssen also dafür sorgen, ein Marktanreizsystem zu haben, das in Windphotovoltaik und Batteriespeicher investiert wird, damit wir halt auf der Erzeugungsseite auch einen Ausgleich bekommen. Und da hilft uns tatsächlich die Aufteilung in zwei Ökonomen sagen, na gut, dann können wir auch direkt 4 machen. Man darf den Markt jetzt auch nicht zu kleinteilig machen, dann wird es auch wieder kompliziert. Aber theoretisch 2 Preiszonen wäre schon mal ein echter Schritt nach vorne. Ist halt politisch nicht durchsetzbar. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist eine politische Entscheidung. Es ist keine technische Entscheidung. Das könnten wir morgen umstellen in Deutschland. Das ist eine reine gesetzliche Regelung, dass wir einen Strompreis haben in ganz Deutschland. Das könnten wir sofort ändern. Politisch, wie gesagt, nicht durchsetzbar, obwohl es volkswirtschaftlich total sinnvoll wäre. Aber es gibt halt Interessensgruppen im südlichen Teil Deutschlands, die werden sich dagegen wehren, weil sie dann erstmal einen Nachteil hätten. Und das ist deswegen nicht, nicht machbar. Also, das heißt, eigentlich ist ziemlich klar, wie ein moderner Energiemarkt oder Strommarkt aussehen müsste. Mit mehr Photovoltaik, mit mehr Wind, mit mehr Speichern. Auf der anderen Seite mit mehr Elektroautos, mit mehr Wärmepumpen, also die Energiewende, ist technisch, ist der Pfad relativ klar. Wir haben ja schon auch mehrfach hier drüber gesprochen. Und auch beim Strommarktdesign wissen wir eigentlich ziemlich genau, was die Idealvorstellung ist. Aber da sind sich die Energieökonomen auch ziemlich einig. Da gibt es eigentlich keinen großen Ökonomen aus der Energiewirtschaft, der sagt, nee, so wie es heute ist, ist es die perfekte Lösung. Sondern die sagen, wir brauchen die Flexibilisierung. Wir brauchen Flexibilisierung beim Preis, Flexibilisierung bei Angebot und Verbrauch, vor allem beim Verbrauch. Und wir brauchen eine Umstellung des Strommarktes hinsichtlich der Strompreiszone in Deutschland. Wenn wir das umstellen, würden wir einen sehr großen Schritt nach vorne machen. Das tut am Anfang halt weh, setzt aber so attraktive Marktanreize, dass wir danach ein System haben, was A, sehr robust ist gegen Störungen von außen. Also wenn wir viel früher uns von russischem Gas abgekoppelt hätten, hätten wir das Problem vor 2 Jahren nicht gehabt. Das ist auch ziemlich klar und ziemlich eindeutig. Haben wir auch schon mit Christian besprochen. Wenn man nur auf einen Lieferanten setzt, ist das Risiko natürlich groß, wenn der Lieferant plötzlich ausfällt. Die Grenzkosten bei Wind und Photovoltaik sind sehr klar, weil klein, also sehr interessant. Aber wir müssen halt auch unseren Strommarkt anpassen. Ansonsten rutschen wir, und das beobachten wir jetzt halt, in eine Region, in eine Strompreisregion, die halt unattraktiv ist, die es schwieriger macht, mittags niedrige Preise, abends sehr hohe Preise. Die müssen irgendwie ausgeglichen werden. Wir haben hohe Zusatzkosten durch Netzentgelte etc., Netzstabilisierungsmaßnahmen. Und das macht den Strompreis unnötig teuer. Also wir müssten jetzt eigentlich unseren Strommarkt modernisieren. Das ist aktuell politisch nicht durchsetzbar in der Bundesregierung und auch absehbar mit den politischen Kräften, die gerade sich positionieren. Das ist im Moment kein Thema. Und das ist schade, dass also eine Strommarktreform in Deutschland nicht absehbar ist und auf europäischer Ebene halt auch der Eingriff in den deutschen Strommarkt nicht erfolgen wird. Warum sollte es auch? Es ist eine nationale Hoheit. Aber das ist ein ziemlich klarer Weg. Und dann sollten wir es eigentlich schaffen, in die richtige Richtung gehen zu können. Ja, also ich denke, damit haben wir das Thema soweit erstmal beleuchtet. Wir werden das sicherlich auch noch ein paar Mal aufgreifen, weil es einfach ein ganz entscheidender Punkt ist. Aber ja, wir gucken mal, wie sich das entwickeln wird. Nächste Woche möchte ich mit Christian gemeinsam mal die Aussage aus einer aktuellen Studie diskutieren. Die Energiewende oder für die Energiewende müssen wir 1,2 Billionen Euro aufwenden. Also Ernst & Young hat da eine aktuelle Studie veröffentlicht und ich möchte mit Christian mal diskutieren. Er als der Marktexperte, 1,2 Billionen Euro, ist das was oder können wir damit eigentlich zumachen, weil wir das sowieso nicht bezahlen können. Das werde ich dann mit ihm mal nächste Woche diskutieren. Und in 2 Wochen werden wir uns dann mal mit der Frage befassen, was für Folgen hätte eigentlich eine nationalistische Energiepolitik? Also was wäre, wenn es Kräfte in Deutschland oder in anderen Nationalstaaten in Europa gäbe, die voll auf eine nationalistische Energiepolitik setzen, also raus aus dem europäischen Verbund oder Reduktion des europäischen Verbundes, alles auf die heimische nationale Energieversorgung. Wie sähe das aus? Was hätte das für Folgen? Es gibt ja verschiedene Interessensgruppen und politische Organisationen, die das im Moment sich auf die Fahne schreiben. Das gucken wir uns dann in 2 Wochen etwas genauer an. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.